Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir kommen heute zum achten Teil unserer Reihe Erfüllung biblischer Prophetie, zum Thema die 70. Jahrwoche und hören dazu aus Daniel 9 die Verse 26 bis 27. Daniel 9, 26 bis 27. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören und sie geht unter in der überströmenden Flut. Und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen. Und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang, und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen, und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und liebe Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Heute wenden wir uns nochmal der 70. Jahrwoche zu, die in Daniel 9 beschrieben ist. Denn um die Entrückung, die ja in diesen Tagen ganz heißes und wichtiges Thema ist, zeitlich sinnvoll einordnen zu können, müssen wir sehen, inwieweit sich ein Grundgerüst der Endzeitereignisse erkennen lässt, in das wir dann die Entrückung eben einordnen können. In diesem Zusammenhang spielt dann die 70. Jahrwoche eine wichtige Rolle. In der fünften Predigt dieser Reihe, das war schon vor fast ein Dreivierteljahr, gutes halbes zumindest, bin ich schon ausführlich darauf eingegangen. Die A- oder Postmillennialisten, welche glauben, dass das tausendjährige Reich schon vor der sichtbaren Wiederkunft Jesu stattgefunden habe, deuten meines Wissens die 70. Jahrwoche ganz so, als wären die dort beschriebenen Ereignisse historisch bereits mit der Zerstörung Jerusalems durch die Römer um 70 nach Christus abgeschlossen, erfüllt, geschehen. Warum ich der definitiven Überzeugung bin, dass diese Deutung dem Wortlaut der Schrift nicht gerecht werden kann, habe ich im fünften Teil dieser Reihe schon ausgeführt. Nochmal kurz zur Erinnerung, Jesus selbst weist in seiner Endzeitrede in Matthäus 24, 15 auf diesen Abschnitt hin. Wenn ihr nun sehen werdet den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet ist, dass er an heiliger Stätte steht, und so weiter. Bis dahin waren wir in der Endzeitrede Jesu im Ablauf schon gefolgt. Von hier gehen wir jetzt nochmal kurz zu Daniel 9, 24 bis 27. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Wir halten nochmal fest, es geht um Israel und um Jerusalem. Das ist ganz wichtig. Es geht nicht um die Gemeinde Jesu und es geht nicht um die Menschheitsgeschichte im Allgemeinen. Es ist ganz klar gesagt, ganz klar definiert, worum es geht. Um Israel und Jerusalem. Einig sind sich die Ausleger, die ersten 69 Wochen umfassen die Zeit vom Erlass, dass die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehren dürfen, um Jerusalem wieder aufzubauen, bis zur Kreuzigung Jesu bzw. bis zur Zerstörung Jerusalems um 70 nach Christus. Wobei ich schon im Blick auf die Verse 24 und 25 bei Daniel 9, die diesen Zeitraum umfassen, die Frage habe, ob wirklich alles hier Genannte mit dem ersten Kommen unseres Herrn Jesus bereits erfüllt wurde. Es kommt ganz stark auf die Frage der Definition und Auslegung einzelner Begriffe und Formulierungen an. Wenn etwa Vers 24 sagt, um der Übertretung ein Ende zu machen, und das ist wirklich ein ganz starker Begriff im Urtext, sowohl im Griechischen wie im Hebräischen, versiegeln, verschließen heißt es, wirklich völlig beenden. dann muss man diese Aussage schon in einem ganz bestimmten Sinn interpretieren, um sie durch das erste Kommen Jesu erfüllt zu sehen. Denn es gab ohne Zweifel auch in den letzten 2000 Jahren, nachdem Jesus gekommen ist, Übertretung en masse. Und wirklich, wörtlich und ganz erfüllt wird diese Aussage erst im neuen Himmel und in der neuen Erde. Denn wie wir letzten Sonntag gehört haben, wird es auch im tausendjährigen Reich noch Sünde geben. Also auch da ist die Übertretung noch nicht völlig abgeschlossen, beendet, versiegelt. Vers 26 stellt dann zunächst fest, und nach den 62 Wochen, denen 7 schon vorausgegangen sind, also insgesamt 69 dieser 70, wird der Gesalbte ausgerottet werden. Da sind sich meines Wissens alle Ausleger einig, hier ist vom Kreuzestod Jesu die Rede. Dann aber sagt der zweite Teil von Vers 26 nach der Übersetzung von Menge, und die Stadt samt dem Heiligtum wird das Kriegsvoll eines Fürsten zerstören, der heranzieht, dessen Ende aber durch eine Sturmflut eintritt, und bis zum Ende wird Krieg stattfinden, fest beschlossene Verwüstungen. Schon der letzte Halbsatz, und bis zum Ende wird Krieg stattfinden, zeigt, dass mit diesem halben Vers ein großer Zeitraum umspannt ist, eben von der 69. Jahrwoche bis zum Ende. Wird Krieg stattfinden, Verwüstung. Und genauso ist es ja, seitdem Jerusalem zerstört wurde, 70 nach Christus, war es Wüste, es gab Kreuzzüge, es gab Krieg. Dann war es wieder ein relativ wüstes Land für lange Zeit. Und seit 1948, seit der Staat Israel gegründet wurde, ist eigentlich Dauerkrieg und Dauerterror vor Ort. Soweit ich gelesen habe, war wohl auch Einigkeit in der Zeit der Kirchenväter, etwa Irenäus von Lyon um vor 200, schon Hippolyt um 200, dass die 70. Jahrwoche ganz ans Ende der Zeit gehört. An diesem Ende der Zeit wird der kommende Fürst einen festen Bund mit der Volksmenge eine Jahrwoche lang schließen. Die Volksmenge ist nicht näher definiert. Es kann aber vom Zusammenhang her nur um das Volk Israel gehen, denn nur um das Volk Israel und die heilige Stadt Jerusalem geht es hier ja. Und das wird auch damit bestätigt, dass dieser Fürst zur Hälfte der Jahrwoche die jüdischen Opfer abschafft, Vers 27. Und während der Hälfte der Jahrwoche Schlacht- und Speisopfer abschaffen, und an ihrer Stelle wird der Gräuel der Verwüstung aufgestellt sein, und zwar so lange, bis die fest beschlossene Vernichtung sich über die Verwüstung oder den Verwüster ergießt. Fruchtenbaum weist als Parallele auf Jesaja 28, 14 bis 22 hin, wo seiner Meinung nach vom selben Bund aus der Perspektive Gottes die Rede ist. Darum hört das Wort des Herrn, ihr Spötter, die ihr über dieses Volk herrscht, das zu Jerusalem ist, weil ihr sprecht, wir haben mit dem Tod einen Bund und mit dem Totenreich einen Vertrag gemacht. Wenn eine überschwemmende Flut daherkommt, wird sie nicht zu uns gelangen, denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in Betrug uns geborgen. Das Bild einer Überschwemmung wird in der Bibel häufig als Symbol einer militärischen Invasion, einer Überflutung des Landes mit Feinden gebraucht. Und Israel ist ja seit seiner Staatsgründung von einer Flut von Feinden umgeben. Aber wie schon in der Zeit des alten Bundes wird es seine Hoffnung wieder nicht auf den lebendigen Gott setzen, sondern auf trügerische Mächte. Man sieht eben leider auch im Volk Israel, das Einzige, was der Mensch aus der Geschichte lernt, ist, was lernt er? Nichts. Das Einzige, was der Mensch aus der Geschichte lernt, ist, dass er nichts lernt. Das ist das Traurige. Und wir kennen ja die mahnenden Prophetenworte im alten Bund. Wenn Israel mit Ägypten einen Bund schließt und Gott sagt, ihr stützt euch auf einen morschen Stab, Verlasst euch doch auf mich, auf den lebendigen Gott. Ihr stützt euch auf einen morschen Stab und der wird abbrechen und der abgebrochene Stumpf wird euch durch die Hand fahren. Genauso ist fortlaufend gekommen, aber sie haben nichts gelernt. Und sie werden bis zum Ende der Zeit nichts lernen und sich wieder auf Lüge und Betrug stützen. Und sie wissen sogar selbst, so wie Gott es sagt, dass sie sich mit dem Tod und dem Totenreich verbündet haben, mit negativen Mächten. Aber sie meinen, mit menschlicher List und Falschheit, mit Lüge und Betrug ihre Lage retten zu können, anstatt ihre Hoffnung auf den Herrn zu setzen. Die Übersetzung und Deutung von Daniel 9, Vers 26 und 27 ist schwer, wenn man fast sogar unmöglich, also die Ausleger und Übersetzer beißen sich da alle unheimlich die Zähne aus, wenn man diesen Abschnitt isoliert und ohne den gesamtbiblischen Zusammenhang betrachtet. Deshalb sage ich nochmal, es ist auch immer eine der sichersten Methoden, zu falschen Erkenntnissen zu gelangen, dass man ein Wort der Schrift so lange dreht und wendet, exegetisch presst und knetet, bis man eine vermeintliche Erkenntnis gewonnen hat, ohne den gesamtbiblischen Zusammenhang zu betrachten. Um das zu vermeiden, lautet der Auslegungsgrundsatz der Reformation Scriptura sui ipsius interpres, zu Deutsch, die Schrift legt sich selbst aus, und zwar am gewissesten und am offenkundigsten. Wenn ich die Schrift nicht mit meiner menschlichen Logik interpretiere, sondern die Schrift durch sich selber. Gewiss müssen wir ein Wort erstmal für sich in seinem unmittelbaren Zusammenhang zu verstehen suchen. Aber dann müssen wir die auf diese Weise gewonnene Erkenntnis und auch alle vielleicht noch offenen Fragen im Licht dessen prüfen, was die Bibel sonst zu diesem Thema und den da vorkommenden Stichworten und Inhalten sagt. Und wenn wir das hier auch bei Daniel 9, 26 und 27 tun, wird bei aller Übersetzungsschwierigkeit trotzdem eindeutig, worum es hier geht. Denn wir haben andere Stellen, die von den gleichen Inhalten reden. Und dann fügt sich Puzzleteil um Puzzleteil dazu. Daniel 11, Vers 31 weist ebenfalls auf diesen Gräuel der Verwüstung, die Abschaffung der Opfer. Und es werden seine Heere da selbst stehen, die werden das Heiligtum in der Feste entweihen und das tägliche Opfer abtun und einen Gräuel der Verwüstung errichten. Aus der Sicht des Daniel damals war das noch Zukunft, denn das kam Jahrhunderte später durch Antiochus Epiphanes IV., der das Opfer im Tempel verboten hat, Schweineopfer opfern ließ und selbst ein Standbild aufstellen und anbeten ließ, den Gräuel der Verwüstung. Und indem Daniel 9 und Jesus die gleichen Bilder und Begriffe wieder aufnehmen, sehen wir, dass wir hier ein historisches Vorbild haben, das uns sehr deutlich zeigt, um was es eigentlich dann auch in Zukunft nochmal gehen wird. Daniel 12, 11 spricht von der Zeit des Endes, in fast den gleichen Worten. Und von der Zeit an, wenn das tägliche Opfer abgetan und ein Gräuel der Verwüstung aufgerichtet wurde, sind 1290 Tage. Das ist im Prinzip dasselbe, was Jesus sagt, Matthäus 24. Es liegt in der Zukunft. Das Gräuel der Verwüstung durch Antiochus Epiphanes lag ja zur Zeit Jesu schon fast 200 Jahre zurück. Und Jesus redet jetzt von einem vergleichbaren Ereignis, das in der Zukunft noch kommen wird, und verweist auf den Propheten Daniel, der das vorhergesagt hat, zurück. Matthäus 24, wir haben es gehört, wenn ihr nun sehen werdet den Gräuel der Verwüstung, davon gesagt ist durch den Propheten Daniel, dass er steht an heiliger Stätte. Wer da liest, der merke auf, denn es wird alsdann eine große Trübsal sein, wie sie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bisher und wie auch nicht wieder werden wird. Und so sehen wir, dass Jesus selber die Abschaffung des Opfers, den Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte mit dem nächsten wichtigen Stichwort verbindet, nämlich mit der großen Trübsal. Und genau mit diesem Hinweis auf die große Trübsal leitet auch Daniel 12, Vers 1 die Vorhersage bezüglich der Abschaffung des täglichen Opfers und dem Gräuel der Verwüstung ein. Denn Daniel 12,1 sagt, zur selben Zeit, eben des Antichristen, wird der große Fürst Michael, der für die Kinder deines Volkes steht, sich aufmachen, denn es wird eine solch trübselige Zeit sein, wie sie nicht gewesen ist, seitdem Menschen gewesen sind bis auf diese Zeit. Und jetzt fügt er noch ein Detail dazu, zur selben Zeit wird dein Volk errettet werden. Alle, die im Buch geschrieben stehen. Wir haben die Errettung Israels auch noch im Gesamtzusammenhang dieser Ereignisse genannt. Und wie ich gesagt habe, so fügt sich ein Puzzleteil ums andere ziemlich nahtlos, ziemlich eindeutig ins andere und zu einem Gesamtbild zusammen. Wir haben in diesen Abschnitten mindestens 5 wichtige prophetische Punkte genannt. Erstens, bis zum Ende wird in Israel Verwüstung oder Krieg sein. Ein Fürst wird kommen, einen Bund schließen mit Israel für 7 Jahre. Drittens, nach 3,5 Jahren wird er diesen Bund brechen, Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen und stattdessen den Gräuel der Verwüstung aufstellen. Viertens, es wird eine große Trübsal sein, wie sie es in der gesamten Menschheitsgeschichte bisher nicht gegeben hat und nie wieder geben wird. Es ist etwas nie Dagewesenes. Und fünftens, Israel wird sich in diesem Zusammenhang bekehren und gerettet werden. Wir haben ein übereinstimmendes Zeugnis des Alten und Neuen Testaments auch über die Dauer dieser Zeit. Und das ist natürlich nicht unwichtig. In den Tagen, in denen wir leben, wenn natürlich auch viele fragen, wie lange müssen wir denn auch als Kinder Gottes diesen ganzen Irrsinn noch mitmachen? Was kommt da maximal zeitlich noch ungefähr auf uns zu? Ganz genau können wir das heute natürlich noch nicht sagen, weil wir noch nicht wissen, wie lange es überhaupt bis zu dieser 70. Jahrwoche, bis zum Beginn der großen Trübsal hin ist. Auch wenn ich ja schon gesagt habe, im letzten Frühjahr, Mai, bei der Corona-Predigt, ich konnte mir nicht vorstellen, dass es einen solchen Wahnsinn, eine solche Menschenverachtung, ein solches unvorstellbar Böses überhaupt in der Zeit vor dem Offenbarwerden des Antichristen gibt. Umso drängender, und das erleben viele, viele außer mir genauso, umso drängender ist natürlich die Frage, Herr, wie lange noch? Eine Zeitspanne gibt uns der Herr von dann, wenn es sichtbar losgeht. Ganz da sind wir da noch nicht. Daniel redet von einer Jahrwoche, also 7 Jahren. In der Mitte, nach 3,5 Jahren, wird das Opfer abgeschafft und damit beginnt dann die eigentliche Zeit der großen Trübsal für weitere 3,5 Jahre. Interessant ist dann dabei, dass die Bibel von diesem Zeitabschnitt von 3,5 Jahren redet, welcher dann die antichristliche Trübsalzeit und die Zeit der Weltdiktatur im engeren Sinne sein wird, allerdings in jeweils verschiedenen Zeiteinheiten. Einmal gibt sie diesen Zeitabschnitt an als eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit, Daniel, oder 3,5 Zeiten, Offenbarung 12, Vers 14. Ich habe beim Ausleger Gerhard Salomon, das war ein Zahlenfetischist, ein Mathematiker, war nicht von Beruf, der war Prediger irgendwo in der landeskirchlichen Gemeinschaft, aber zahlenmäßig begabt. Und der hat ein Büchlein geschrieben über die Zahlen der Bibel und sich auch mit diesen Zahlen auseinandergesetzt. Und es scheint mir gar nicht schlecht, was er da geschrieben hat. Er sagt, bei der Angabe der 3,5 Zeiten liegt der Akzent mehr auf der Bedrückung, der das Gottesvolk durch den endzeitlichen Gewaltherrscher ausgesetzt wird. Dazu stehen dann auch die 3,5 Tage in Beziehung. Ist ja interessanterweise wieder die gleiche Zahl, nur in einer anderen nicht der Jahre, sondern Tage, welche die beiden Zeugen tot in der Stadt Jerusalem liegen, Offenbarung 11,9. Auch 3,5. Und tatsächlich redet Daniel 7,25 vom Horn, der Antichrist, er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Höchsten aufreiben und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern Und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und Daniel 12,7 erhält Daniel auf die Frage, wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände, also diese Bedrückung seines Volkes durch den Antichristen zu Ende sein wird? Die Antwort, eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit. Passt also zu dem, was Gerhard Salomon als Charakter für diese 3,5 Jahre beschreibt. 42 Monate, sagt Salomon, die in Monaten ausgedrückte Epoche beinhaltet Finsternis-Offenbarungen, nämlich das Zertreten der heiligen Stadt und das gotteslästerliche Verhalten des Tieres. Seine Begründung, denn der Mond, der den Monat bestimmt, hat es mit der Nacht zu tun und symbolisiert hier den gottfeindlichen Inhalt dieser Tage. Gucken wir uns Offenbarung 11,2 an, aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Heidenvölkern übergeben. Und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate lang. Und Offenbarung 13,5, und es wurde ihm, nämlich dem Tier, dem Antichristen, ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redete, und ihm wurde Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Also das Negative, das Finstere, das hier beschrieben wird. Aber auch in dieser Zeit des Grauens wirkt Gott, bezeugt seine Macht und beschützt die Seinen. Im gleichen Zeitraum, aber jetzt in 1260 Tagen benannt. Und die Tage, sagt Salomo, anders als bei der Nacht, ist es beim Tag, er wird von der Sonne und vom Licht regiert. Und deshalb stehen die Erwähnungen der 1260 Tage, nämlich die mutige prophetische Botschaft der beiden Zeugen, Offenbarung 11,3, und die wunderbare Durchhilfe der geflohenen Schar am Bergungsort, Offenbarung 12,6, folgerichtig unter dem entgegengesetzten Vorzeichen, Tag. Also Nacht, Monate, auch die Jahre, dort wo der Antichrist wirkt, das Böse herrscht, die Tage für den gleichen Zeitraum, dort wo der Herr wirkt, bewahrt, redet. Offenbarung 11,3, und ich will meinen Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Tage. Und Offenbarung 12,6, und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage ernähre. Also muss sagen, finde ich relativ einleuchtend, was der gute, längst in der Ewigkeit befindliche Gerhard Salomon geschrieben hat. Seine Frau war bei uns in der Neuwiedergemeinde manchmal, da war er aber schon in der Ewigkeit. Diesen 1260 Tagen sind dann in Daniel 12,11 folgende zwei weitere Fristen hinzugefügt. Und von der Zeit an, wenn das tägliche Opfer abgetan und ein Gräuel der Verwüstung aufgerichtet wurde, sind 1290 Tage, wohl dem, der da wartet und erreicht 1335 Tage. Es ist eindeutig, dass sie diese zusätzlichen Fristen von 30 und 45, insgesamt 75 Tagen, auf die 1260 aufbauen. Wobei nur spekuliert werden kann, wie diese Fristen zustande kommen, beziehungsweise womit sie inhaltlich gefüllt sind, mit welchen Ereignissen. Bei den 30 Tagen wird vermutet, dass das Gräuel der Verwüstung und die Abschaffung der Opfer schon 30 Tage vor Beginn der großen Trübsal stattfindet. Es wäre denkbar, dass der Antichrist erstmal das tägliche Opfer abschafft, sich selber als der große Gottkönig 30 Tage feiern lässt, bevor dann die Trübsal beginnt, die Zeit, in der er diejenigen, die sich ihm nicht unterwerfen wollen, erbarmungslos verfolgt. Die zusätzlichen 45 Tage könnten am Ende mit den Gerichts- und Aufräumarbeiten gefüllt sein, die zwischen der Vernichtung des Antichristen und dem Beginn des tausendjährigen Reiches liegen. In diesen 45 Tagen könnte etwa das Völkergericht von Matthäus 25 stattfinden. Aber wie gesagt, das sind Vermutungen. Weshalb habe ich das etwas breiter auch mit diesen ganzen Zahlen ausgeführt? Weil gerade die Einordnung und Deutung der 70. Jahrwoche in Theologenkreisen und in christlichen Kreisen sehr umstritten ist. Und wenn wir aber dann sehen und vergleichen diese 7 Jahre, die geteilt ist in 2 mal 3,5 Jahre, und sehen dann das andere Reden der Bibel von den 42 Monaten und 1260 Tagen, genau dem gleichen Zeitraum, dann sehen wir, dass die Bibel da eben vom Gleichen redet. Und dass wir dann das Licht von der einen Stelle auf das andere auch hinüberleuchten lassen. Darum geht's. Und damit kommen wir zur spannenden Frage nach dem Zeitpunkt der Entrückung im Zusammenhang dieser Zeiten und Ereignisse. Diese 70. Jahrwoche wird entweder ganz, meistens mit der zweiten Hälfte, mit der großen Trübsal gleichgesetzt. Im Blick auf die Entrückung gibt es dazu 3 verschiedene Vorstellungen. Damit wir mal die Grundmodelle, die da diskutiert werden, auch unter bibeltreuen Auslegern vor Augen haben. Ein Teil glaubt, dass die Entrückung erst am Ende der großen Trübsal stattfindet. Dann kommt Jesus zunächst für die Welt unsichtbar der Erde in den Wolken des Himmels entgegen. Die verstorbenen Gläubigen werden auferweckt und ihre Leiber zugleich mit denen der noch Lebenden in einem Augenblick in die himmlischen Herrlichkeitsleiber verwandelt und so dem Herrn in den Wolken des Himmels entgegengerückt. Das wäre dann praktisch der erste Schritt der Wiederkunft Jesu, der sich noch im unsichtbaren Bereich abspielt. Und der zweite Schritt, Jesus kommt dann mit den auferweckten und verwandelten Gläubigen sichtbar auf die Erde. Ein anderer Teil glaubt, dass die Entrückung schon vor der großen Trübsal stattfindet, beziehungsweise schon auch vor der 70. Jahrwoche. Der erste Schritt bleibt gleich. Christus kommt unsichtbar in den Wolken des Himmels der Erde entgegen. Die verstorbenen Gläubigen werden auferweckt und mit den Entrückten dem Herrn entgegengerückt. Jetzt kommt er aber nicht auf die Erde, sondern er geht, alles geschieht im Unsichtbaren, wieder zurück in den Himmel. Dort findet das sogenannte Preisgericht statt. Die Gläubigen empfangen ihren Lohn. Analog zum jüdischen Hochzeitsfest, das 1 Woche, 7 Tage dauert, feiert Christus als Bräutigam mit seiner Braut im Himmel während der 70. Jahrwoche Hochzeit gewissermaßen. Am Ende dieser Zeit kommt Christus sichtbar für alle in Begleitung der Gläubigen auf die Erde zurück zum Gericht und das 1000-jährige Reich hier aufzurichten. Die dritte Gruppe glaubt, dass die Entrückung nicht vor Beginn und auch nicht am Ende der großen Trübsal, sondern irgendwo dazwischen stattfindet. Alle 3 Überzeugungen haben durchaus gute biblische Argumente für ihre Sicht. Also ich bin auch, soweit ich mich bisher damit befasst habe, nicht der Meinung, dass man ohne weiteres sagen kann, es kann nur so oder es kann nur so sein. Es gibt durchaus verschiedene gute Argumente. Am Schluss ist eine Frage der Gesamtabwägung, wie ich die einzelnen Argumente gewichte, was mir am stärksten einleuchtet und was weniger. Das will ich zum Schluss heute noch kurz andeuten, vertiefen werden wir das nächstes Mal. Heute noch die Hinweise auf ein paar wichtige Argumente. Die erste Gruppe verweist zum Beispiel, die sagt, die Entrückung findet am Ende statt. Praktisch unmittelbar mit der sichtbaren Wiederkunft verbunden als deren erster Schritt. Können auf die Tatsache verweisen, tun das natürlich auch, dass die sichtbare Wiederkunft Jesu und die Entrückung der Gemeinde wohl an keiner Stelle ausdrücklich als ein durch Jahre getrenntes Geschehen bezeichnet wird. Die Auffassung, dass zwischen der Entrückung und der sichtbaren Wiederkunft Jesu Jahre liegen können, muss im Prinzip aus verschiedenen Stellen abgeleitet werden. Es gibt aber keine einzige Stelle, also mir ist bisher keine bekannt, die sagt, erst kommt die Entrückung der Gläubigen und irgendwann Jahre später kommt Jesus sichtbar wieder. Sondern es ist in der Tat so, dass die Bibel an vielen Stellen so redet, dass man erstmal den Eindruck haben kann, die Entrückung und die sichtbare Wiederkunft Jesu wären ein und dasselbe. auch zur gleichen Zeit mehr oder weniger. Das ist ein Argument, das ist ein Fakt, das kann man nicht einfach nur so vom Tisch wischen. Da muss man sich dann schon damit auseinandersetzen. Außerdem ist ein wichtiges Argument gegen eine Entrückung vor der großen Trübsal, Offenbarung 7, Vers 14. Da lesen wir, diese sind es, die aus der großen Trübsal kommen. Das ist meines Erachtens ein sehr starkes Argument gegen eine Entrückung vor der großen Trübsal. Denn die griechische Präposition, die da steht, bedeutet eben ganz eindeutig aus und nicht vorher davon weg. Diejenigen, die eine Entrückung vor der großen Trübsal lehren, sagen ja, das sind die Menschen, die nach der Entrückung während der großen Trübsal zum Glauben kommen. Vor allem durch das Zeugnis der 144.000 aus Israel und auch der zwei Zeugen. Da habe ich aber, wie ich schon verschiedentlich angedeutet habe, ganz erhebliche Zweifel an dieser Erklärung. Denn die Versiegelung der 144.000, habe ich glaube auch letzten Sonntag darauf hingewiesen oder vor zwei Wochen, dient ausdrücklich dem Schutz und der Bewahrung dieser 144.000 vor den nun kommenden Gerichten Gottes, nicht aber der Berufung zum Zeugendienst. Außerdem, wenn es eine Berufung zum Zeugendienst wäre, dann wäre es keine Versiegelung, sondern was? Hat jemand eine Vorstellung? Durch welche Handlung wird in der Bibel jemand zum Dienst berufen? Durch die Salbung und Handauflegung, aber durch die Salbung, nicht durch die Versiegelung. Zwei verschiedene Dinge. Also wenn es darum ginge, die 144.000 zum Dienst zu berufen, müssten sie gesalbt werden. Aber sie werden versiegelt und Versiegelung dient der Bewahrung vom Zusammenhang eindeutig. Auch die zwei Zeugen von Offenbarung 11 bekunden prophetisch die Macht Gottes im Angesicht des Antichristen. Sie bringen Gerichte wie Elia über die Gottlosen. Feuer geht aus ihrem Mund hervor. Sie verschließen den Himmel, dass es nicht mehr regnet. Also sie sind ein Stachel im Fleisch des Antichristen. Die stehen auch in Jerusalem, am Zentrum der gottlosen Macht, in der Höhle des Löwen. Und sind natürlich ein gigantisches Ärgernis. Denn der Antichrist, der sich ja gebärdet als der, der alle Macht hat und von Satan auch alle Macht bekommen hat, waren wir auch schon dabei. Er tut nicht so, als wäre er Gott, hatten wir an einer Stelle. Er erweist sich als Gott dank dieser gigantischen Macht. Aber trotzdem setzt ihm Gott den Stachel im Fleisch direkt vor die Nase. Die beiden Zeugen, die bekunden mit ihren Machttaten, dass der Gott, für den sie dastehen, repräsentativ der wahre, allmächtige und lebendige ist. Aber mit keiner Silbe ist sowohl von den 144.000 als auch von den zwei Zeugen gesagt, dass nur ein einziger durch ihren Dienst zum Glauben kommt. Und mir ist auch keine alttestamentliche Prophezeiung im Moment vor Augen, vielleicht gibt es die, vielleicht übersehe ich die, aber mir steht keine vor Augen, die von einem missionarischen Dienst Israels vor dem tausendjährigen Reich reden würde. Im tausendjährigen Reich, ja, klar. Da ist Israel missionarisch aktiv, da ist Israel der Wegweiser für die Völker zum Berg Zion, zu Jesus, zum Heil. Vorher ist mir nichts bekannt. Außerdem sagen die, welche an die Entrückung vor der großen Trübsal glauben, dass derjenige, der das Böse nach 2. Thessalonicher 2,6 noch zurückhält, die Gemeinde bzw. der Heilige Geist sei. Wenn aber mit der Entrückung der Gemeinde zusammen nicht nur die Gemeinde, sondern auch der Heilige Geist weitgehend weg ist und sein Wirken auf dieser Erde weitgehend eingestellt hat und das Böse eben nicht mehr zurückhält, wie soll bei so wenig göttlicher und geistlicher Präsenz noch eine riesige Schar, die niemand zählen kann, aus allen Völkern, Sprachen, Nationen, zum Glauben kommen? Scheint mir eine sehr fragwürdige Konstruktion. Zumal in der Offenbarung fortlaufend betont wird, dass die Menschen nicht Buße tun. Mir ist in der Offenbarung meines Wissens keine einzige Stelle vor Augen, wo davon die Rede wäre, dass Menschen umkehren und zum Glauben kommen. Also deshalb müssen wir ungeheuer aufpassen, was steht wirklich da und von wo tragen wir irgendwelche Interpretationen und Deutungen ein. Haben wir dafür wirklich biblische Belege oder ist es dann vielleicht doch da oder dort eher die fromme Fantasie? Natürlich würden wir es uns wünschen. Ich will auch nicht ausschließen, dass da und dort noch Einzelne zum Glauben kommen. Schon schwer ist mit der Entrückung der Gemeinde vorher ganz schlecht. Denn dass es Märtyrer in der großen Trübsal gibt und solche, die das Zeichen des Tieres nicht annehmen, die gibt's noch. Das ist dann alles nicht mehr ganz einfach zu deuten. Da kommen wir nächstes Jahr, nächsten Sonntag noch ein bisschen mehr drauf. Also wir müssen diese Einwände schon sehr ernst nehmen. Andererseits stützen sich die an eine Entrückung vor der 70. Jahrwoche und damit auf jeden Fall auch vor der großen Trübsal glauben, etwa auf Offenbarung 3, Vers 10. Dort sagt der auferstandene Herr der Gemeinde in Philadelphia zu, weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Argument bei Roger Libby, der die Stunde der Versuchung als erste Hälfte der 70. Jahrwoche definiert und sagt, weil Jesus zusagt, ich will euch vor der Stunde der Versuchung, zeitlich vor, bewahren, muss die Entrückung vor Beginn der 70. Jahrwoche stattfinden. Außerdem betonen alle, die an eine Entrückung vor der großen Trübsal und dem Offenbarwerden des Antichristen glauben, dass Jesus sagt, er kommt plötzlich, wie ein Dieb in der Nacht. Er kommt also total überraschend. Das kann man sicher sagen, das ist ein übereinstimmendes Zeugnis im Blick auf die Wiederkunft Jesu. Wenn nun aber bestimmte Dinge vorausgehen müssen, etwa der Abfall und das Offenbarwerden des Antichristen, Einführung des Opferdienstes, Bau des Tempels in Jerusalem und so weiter und so fort, Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte, dann könnte Jesus ja nicht irgendwann total überraschend kommen zur Entrückung der Gemeinde, sondern dann müssten ja all diese Ereignisse vorher passiert sein. Wie Paulus in 2. Thessalonicher 2, 3 und 4 schreibt, denn es muss unbedingt zuvor der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Solange der Mensch der Sünde also noch nicht offenbart wurde, könnte sich die Christenheit entspannt im Sessel zurücklehnen und wissen, die Entrückung kann noch gar nicht stattfinden, das und das und das ist ja alles noch gar nicht passiert. Ich muss sagen, das war auch für mich von jeher ein wichtiges Argument für die Vorentrückung. Diese und weitere Argumente, wir werden da nächsten Sonntag auch nochmal genauer nachgucken, wie viel sind die Einzelnen dann bei Licht betrachtet nochmal wert. Ich habe es jetzt manches nur angesprochen, noch nicht eingehend geprüft, da gibt es noch ein paar Dinge biblisch schon zu sagen. Werden wir, so Gott will und wir leben, am kommenden Sonntag noch genauer anschauen. Eines dürfen wir in jedem Fall wissen und es ist wichtig, dass wir es wissen, egal was kommt, wann es kommt, wie es kommt. Der Herr hält seine Hand über uns und um uns. Ganz egal, wie weit er uns in diesen Zeiten noch hineinlaufen lässt, er wird immer bei uns sein. Er will uns Kraft geben. Und ich sage es auch an dieser Stelle nochmal, nehmt Abstand davon, zu viel von diesen negativen Informationen in euch hinein zu füllen. Es gibt Leute, auch Geschwister, die sitzen, habe ich gefühlt den Eindruck, fast den ganzen Tag vor dem Computer oder am Smartphone und ziehen eine Horrorbotschaft nach der anderen in sich rein. Und man kann, wenn der Tag nicht nur 24, 48, sondern 96 Stunden hätte und man nehme die Nacht noch dazu, dann könnte man gar nicht alle Horrornachrichten aufnehmen, die es von einem einzigen Tag auf dieser Welt im Moment gibt. Aber das hält der stärkste Gaul nicht aus. Das hält die stärkste Seele nicht aus. Ich sage immer wieder, maximal eine Stunde braucht man eigentlich nicht mehr, um das Tag für Tag aufzunehmen, was man vielleicht wissen muss, um sich damit auseinanderzusetzen, für sich, für seine Familie, für den Verantwortungsbereich, den man hat, um dann auch mit der Hilfe Gottes die notwendigen Schritte, Entscheidungen, Vorkehrungen zu treffen. Was mehr ist, das ist irgendwo vom Übel. Konzentrieren wir uns mit der restlichen Zeit des Tages auf die Verheißungen Gottes, auf das, was er uns zusagt, auf das Schöne, was wir immer noch haben, zum Beispiel, dass wir jetzt miteinander hier sein dürfen, auf das, was wir auch in der Familie miteinander haben, was Gott uns schenkt. Spaziergang in der Natur, Fenster auf, rausgucken, wie die Meisen fliegen und zwitschern. Wir haben auch noch viel Schönes. Es braucht auch unsere Seele, menschlich wie geistlich, dass wir auch das Gute, das Positive, das Erfreuliche in uns aufnehmen. Sonst werden wir vom Bösen und vom Schlechten niedergedrückt und in die Knie gezwungen. Und damit nochmal zurück zum geistlichen Hauptgedanken: Unser Herr Jesus umgibt uns von allen Seiten. Er trägt uns, er bewahrt uns, er erhält uns. Und da dürfen wir gewiss sein, egal wie lange es noch dauert. Und beten wir, dass noch viele die verbleibende Zeit nutzen, das Heil in Jesus Christus zu erkennen und für sich anzunehmen. Denn das ist wahrscheinlich auch der Maßstab, den der Herr ja noch setzt. Sein Ziel ist ja nicht, dass wir leiden müssen, sondern sein Ziel ist, dass Menschen noch zum Glauben an ihn finden. Und deshalb muss noch eine Frist so lange sein, bis der Herr irgendwo die letzten aus den Hecken und Büschen vorgezogen hat, die sich da noch vor ihm verstecken wollen, die aber auch noch zum Glauben finden sollen. Und wenn das dann eines Tages geschehen ist, und darum wollen wir beten, dass das vielleicht auch möglichst schnell geschieht, dann kann der Herr auch seine Gemeinde wieder zu sich holen. Und dass der Herr uns bis dahin Zuversicht und Kraft gibt. Das will er auch tun. Amen. Und dann bete ich noch mit uns. Ja, lieber himmlischer Gott und Vater, das brauchen wir wirklich jeden Tag, auch die Korrektur von dir, dass wir nicht dieses Böse, diese Finsternis, dieses Negative, das sich ausbreitet wie ein dunkler Nebel über die ganze Welt und wo es nur noch da und dort Licht, Scheinwerfer gibt, dass das nicht unsere Herzen bestimmt, nicht unser Denken kontrolliert und auch nicht unsere Seelen- und Gemütslage dominieren darf, sondern dass es das Geborgensein in dir ist, was uns jeden Tag bestimmt prägt. Auch unsere seelische Grundbefindlichkeit schafft jeden Tag aufs Neue allem Bösen zum Trotz. Wir sind in dir geborgen, wir sind verwurzelt in dir. Wie du es in Johannes 15 sagst, der Weinstock und die Reben, wir sind Reben. An dir, dem Weinstock, und deine Kraft, dein Saft, das Leben, das strömt Tag für Tag auch in dieser finsteren Zeit in uns hinein. Und das soll uns auch bestimmen, bis zum Tag, an dem du wiederkommst, um uns zu dir zu holen. Und bis dahin dürfen wir auch in deiner Vollmacht und in deinem Segen wirken und weiter bitten, dass doch noch Menschen umkehren. Es ist dramatisch, dass so viele auch im Bereich der Esoterik meinen, sie wären auf der Seite des Guten und sie könnten mit ihren esoterischen und universalen Mächten und Kräften, ihrer Metaphysik und was sie alles meinen und haben, die Dinge zum Besseren wenden und nicht begreifen, dass sie geistlich Teil des Problems und nicht Teil der Lösung sind. Schenke ihnen die Erkenntnis darüber, Herr, und dass sie doch auch umkehren zu dir, dem Licht der Wahrheit, dem Leben, und erkennen, was du für sie am Kreuz von Golgatha vollbracht hast und es für sich persönlich annehmen. Und so segne und bewahre du uns weiterhin jetzt auch in dieser Woche. Halte deine Hände um uns und du gehst mit uns und gehst uns voraus, wohin auch jeder von uns in dieser Woche zu gehen hat. Du hilfst uns bei allem, was wir zu tun und zu erledigen haben. Dafür loben und preisen wir dich. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.